Herzlich willkommen zum Podcast 1001 Welt, dem Podcast der neuen Zeit. Heute zu einem neuen Thema, nämlich Leadership und Transformation. Ich werde nun ab und zu mal dieses Thema aufnehmen, weil ich es ganz wichtig finde und auch selbst aus dieser Ecke komme. Und ich habe heute als Gast den Transformator eingeladen, Kevalya Kashyap. Und er hat unter anderem die IATL gegründet, das ist die International Academy of Transformative Leadership. Und das ist natürlich die Organisation, die Transformation in Unternehmen und Organisationen vorantreiben möchte. Hallo, Kevalya, schön, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank, Heidi, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, ich auch. Und dein Name ist ja ganz speziell. Also ich muss da auch immer ein bisschen gucken, weil ich dann sonst das nicht richtig ausspreche. Kevalya Kashyap oder Kashyap, sagt man richtig. Das ist nicht dein Familienname.
Das ist schon mein Familienname, aber nicht mein Originalname. Genau. Kashyap ist jetzt der Familienname.
Das ist der Familienname und da verbirgt sich ja sehr viel Internationalität dahinter. Du bist in London geboren, in Uganda aufgewachsen, hast eine Mutter aus München und einen Vater aus Sri Lanka. Also mehr Internationalität geht eigentlich fast nicht mehr. Aber du hast vorher noch gesagt, Kevalya ist nicht dein Name, dein Geburtsname. Hast du bekommen.
Das ist korrekt,
ja. Und das musst du uns kurz erzählen.
Also lange
Wie
Geschichte.
Geht das? Wie lange geht das? Wenn du sie abkürzen kannst ein bisschen.
Ja, es war einfach die Situation, ich habe ein paar Monate vorher gemerkt, dass ich eigentlich nicht mehr der Mensch, die Person bin, die meine Eltern geboren haben. Das habe ich intrinsisch wahrgenommen. Das muss um April, Mai 2013 gewesen sein, wo ich zu meinen Eltern gegangen bin und ihnen erzählt habe, was alles passiert ist in meinem Leben in den letzten Monaten und dass ich das Gefühl habe, sie um den Segen zu bitten, dass sie mich loslassen, im Sinne davon, dass ich das Leben leben kann, ihren Segen auch dafür zu bekommen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und das war ein inneres Gefühl, das hat keinen rationalen Grund gegeben, diese Bitte zu haben. Und dann war das auch so, im Oktober 2013 ist es auch passiert. Aber es war sicher ein halbes Jahr vorher, wo ich das Gefühl habe, ich gehe nicht mehr den rein materiellen Weg, den ich eigentlich über Jahrzehnte gegangen bin.
Ja. Aber das ist noch gar nicht so lange her, also gute 10 Jahre. Und du warst ja dann schon unter deinem anderen Namen bei den Eltern schon so lange eingeführt und auch in der Familie. Das war wahrscheinlich schon schwierig. Wie haben sie darauf reagiert?
Beide haben in dem Moment, dass ich es ihnen erzählt habe, was alles passiert ist und wieso ich diesen Wandel möchte, einfach dieses Loslassen. Ich wusste ja damals nicht, dass es sich um den Namen handelt. Ich wusste einfach, ich gehe nicht mehr einen reinen materiellen Weg, weil er für mich nicht erfüllend war. Und diese Eindrücke, was die Handlungen nachher waren, war mir auch nicht bewusst. Und das führt natürlich immer wieder zu gemischten Feedbacks oder Reaktionen. Meine beiden Eltern haben geweint und haben mir den Segen gegeben. Und es gibt aber gemischte Reaktionen. Es gibt natürlich die, die mich lange kennen als erfolgreichen Unternehmer, der auf dem Geld, auf dem wirtschaftlichen Erfolg orientiert war. Für die war das ein Schock, weil ich war auf einmal nicht mehr für irgendwas manipulierbar, wenn man das jetzt ein bisschen krass aussagt, oder auch nicht käuflich für etwas, sondern ich bin einfach meinen Weg gegangen, ohne abzuschweifen von dem Weg. Also es waren keine Deals, die mir gesagt haben, ja okay, dann mache ich hier mal eine Ausnahme. Als Beispiel, ich bin dafür, dass man keinen Abfall auf den Boden schmeißt, aber wenn der Abfall einmal 100 Meter weg ist, ist es mir zu anstrengend, also mache ich mal eine Ausnahme. Okay. Das ging, um es bildlich zu zeigen, das ging für mich nicht mehr, sondern ich wollte einfach, ich habe das Gefühl, ich möchte diesen Weg gehen, was auch immer der bedeutet. Das war ein inneres Gefühl als solches, dem ich gefolgt bin.
Aber das ist schon sehr radikal, wenn man dann seinen Namen ändert. Also ich denke, ich könnte jetzt auch mit meinem eigenen Namen diese Konsequenz haben. Also das ist einfach mein Gefühl, aber bei dir war das offensichtlich ganz anders.
Also wenn es radikal gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Wenn es radikal gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Und zwar aus einem Grund, weil jede radikale Entscheidung auch eine genauso in die andere Richtung gepolte Handlung hat. Es war für mich natürlich. Es mag für andere abstrus klingen. Ich habe heute noch Leute, die mich nach dem alten Namen rufen. Das dürfen sie vollkommen machen. Also ich bestehe nicht darauf, dass man mich irgendwie nennt. Das ist nicht mein Thema. Durch das ich britischer Staatsbürger bin, konnte ich sehr einfach ändern. Alle Dokumente, alles ist geändert auf den neuen Namen. Aber jemand, der mich von früher kennt, kann mich auch mit dem Namen ansprechen, den ich früher hatte. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Für mich ist es einfach eine Entscheidung gewesen, sämtliche Identitäten loszulassen. Und darum ist es auch, wenn jemand mich fragt, wer bist du, dann ist eigentlich meine Antwort, die ich geben würde, Mensch. Ich bin ein Mensch. Weder das Geschlecht noch meine Rolle noch andere Identitäten interessieren mich nicht. Und das führt dazu, dass ich frei bin. Dass ich frei bin, in der Art und Weise das zu machen, was ich fühle, richtig ist in diesem Moment. Und alle Identitäten sind aus meiner Sicht Limitationen meiner selbst. Und das wollte ich nicht zulassen. Das ist auch wieder nicht etwas Bewusstes. Also ich habe mir das nicht überlegt und einen Plan gemacht, ein Mindmap gemacht, Schritt 1 und so weiter und so fort. Nein, ich bin rein nach meinem Herzen gegangen und habe das umgesetzt, was ich fühle. Was, wie du richtigerweise sagst, das führt natürlich auch zu Irritationen. Weil Menschen wollen eigentlich, dass du so bleibst, wie du bist, weil dann haben sie am wenigsten Veränderung zu befürchten.
Mm. Aber du kannst, wenn du ja sagst, dass die Identitäten keine Rolle spielen, dass du einfach Mensch bist, dann könnte man ja auch sagen, ja, dann ist ja auch der Name nicht wirklich entscheidend.
Absolut, absolut. Aber wenn man etwas spürt, wenn man etwas wahrnimmt als solches, wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Richtung hat, dann hat man dieses Ziel als solches. Das heißt, auch der Name und die Bedeutung des Namens ist eine Richtung, die mir entspricht. Früher war es Chulaka de Silva, das heißt der kleine Prinz vom Wald, ist so Singular.
Auch schön.
Auch schön ist. Und jetzt Kevalya ist der Zustand des Nichtsseins. Also er ist nichts, er ist weder positiv noch negativ.
Neutral.
Es ist diese Befreiung, es ist diese Neutralität, die wir in der Schweiz versuchen zu verstehen. Was ist eigentlich
ja
Neutralität
gut, ja.
Als solches? Und für mich ist es dieses zu leben, das weder positiv noch negativ zu sein, befreit zu sein von all diesen irdischen Limitationen und doch hier auf der Erde leben zu können.
Und der Name hat einen Klang. Es ist eine Energieform.
Das ist so, ja.
Und deiner hat eben diese ganz spezielle, auch eigentlich neutrale Ausstrahlung. Mhm. Aber ich hatte kürzlich einen Gast in meinem Podcast, die auch darauf besteht, dass man sämtliche Namen von einem Mensch ausspricht. Also bei mir wäre das dann Heidi Sibylle. Und für mich war das sehr ungewohnt, aber sie hat das auch vor allem mit Energie erklärt. Das ist doch ganz eine andere Ausstrahlung auch, wenn du einen vollen Namen aussprichst. Und es ist kein Zufall, was für einen Namen jemand hat.
Absolut richtig.
Das fand ich auch eine interessante
Bemerkung. Das ist vollkommen richtig, oder? Es ist Energie und wenn man diese Energie mit Liebe ausspricht, dann bekommt sie die Schwingung der Urform. Wenn du, ganz einfaches Beispiel, wenn du an eine Kasse gehst und du liest den Namen des Kassierers oder der Kassiererin und du sprichst diesen Namen mit Liebe aus, diese Begegnung, diese Interaktion mit dem Menschen ist vollkommen anders, wie wenn du anonym deinen Joghurt bezahlst und gehst. Das heißt, wir haben so viele Gelegenheiten, Liebe und Mitgefühl und positive Energie auszutauschen untereinander, wenn wir uns diesen Raum und dieses Bewusstsein nehmen, verändert sich das Leben von einem selber und dem Gegenüber sofort.
Mhm. Also diese bewusste Wahrnehmung, auch die Präsenz in so einem Moment, das sind eigentlich die kleinen Dinge, die oft die größte Ausstrahlung haben, wo man aber, wenn man so, sage ich, gestresst ist, einfach achtlos daran vorbeigeht.
Man geht eigentlich an seinem eigenen Leben vorbei, achtlos.
Ja.
Das ist die Konsequenz dessen. Und die Frage ist, was will man, oder?
Genau. War das dein Gefühl, als du mit 48 ausgestiegen bist aus deinem, als erfolgreicher Unternehmer? Du hattest viele Firmen im Technologiebereich bereits gegründet, umgesetzt. Und ich habe das irgendwo gehört, dass du gesagt hast, mit 48 habe ich gemerkt, dass ich mich selbst nicht liebe.
Das ist korrekt. Aber das war nicht ein Gefühl, aussteigen zu wollen, sondern es war mehr ein Gefühl, es macht so keinen Sinn. Soll ich noch mehr von dem machen, was keinen Sinn macht, dann ist das Resultat relativ offensichtlich. Also ich wollte eigentlich nicht noch mehr machen von dem, was ich als sinnlos erachte, um dann eine Erfüllung zu finden.
Was war denn sinnlos an dem, was du gemacht hast? Ich meine, du hast ja Menschen Arbeit vermittelt, du hast Geld verdient, das man ja auch wieder sehr sinnvoll einsetzen kann. Was war die Sinnlosigkeit in dieser Tätigkeit?
Ich habe die Liebe nicht gefunden, ich habe das Mitgefühl nicht gefunden, ich habe das Wachstum nicht gefunden. Weiter das zu machen, ist vollkommen in Ordnung, aber es hat nicht zu dem geführt, was für mich entscheidend war, mich selbst zu lieben, mitfühlend und wertschätzend mir selbst gegenüber zu sein. Funktional das weiterzumachen, hätte ich mich gefühlt wie ein Roboter, der einfach jahrelang das Gleiche macht. Mm. Das geht natürlich. Mm. Und ist ja nicht was Schlechtes, wie du sagst.
Also wenn man schafft, es nicht hinterfragt.
Man schafft Arbeitsplätze, man tut Sachen. Es ist einfach eine Frage der Bedeutung für einen selber, der Zeit, die man verbringt. Ich kann natürlich weiter so Zeit verbringen, aber ist es etwas, was mich erfüllt? Nein, in meinem Fall. Mhm. Ich möchte gar nicht jemandem zu nahe treten, der das als seine Erfüllung findet. Das freut mich sogar für die Person. Mhm. Aber man darf ehrlich sein, ist es wirklich eine Erfüllung? Ich hatte kürzlich in Italien bei einem Kunden, da habe ich davon gesprochen, aus seiner Mitte zu sein, wie es ist, aus seiner Mitte zu sein, wie es ist, dass das Leben fließend und leicht und ohne Aufwand ist. Und dann hat die eine Frau zu mir gesagt, ja, weißt du, Kevalja, ich mag das eigentlich mal, Freude zu haben und zu Tode betrübt zu sein. Und dann habe ich gesagt, das ist dein Verstand, der dir das sagt. Du hast noch nie erfahren, was es bedeutet, wenn dein Leben ohne Aufwand geht. Der Verstand erzählt dir eine Geschichte, ja, bleib lieber so, wie du bist, weil das ist dann mal total cool und dann total depressiv. Und, und der Verstand lässt dich nicht los. Probier einmal, mach einmal die Erfahrung, wie ist das Leben, wenn es vollkommen ohne Aufwand ist, aus deiner Mitte heraus. Und dann wirst du wissen, von was ich spreche.
Aber wird es dann nicht weniger intensiv, also dass die Intensität verloren geht, weil dann läuft es einfach so gut und ich kreiere aus meinem Innersten heraus und ich habe weder eben diese absoluten Höhepunkte noch die Tiefpunkte.
Aber ich verstehe deine Frage nicht,
sorry Heidi. Ist es dann nicht einfach so, dass du an Intensität verlierst, wenn du eben diese Hochs und Tiefs nicht mehr hast? Also ich kann deine Bekannte, die dir das gesagt hatte, eigentlich habe ich diese Emotionen gerne, noch verstehen. Das ist, denkt ja, da fällt doch was Wesentliches vom Leben weg.
Die Intensität wird viel, viel größer. Die wird viel größer, weil wir verlieren so viel Energie. Wir verlieren viel Energie durch das. Wenn wir anfangen, aufwandlos zu leben, im Fluss zu leben, wird die Intensität viel größer, weil dieser kleine Bach, der wir sind, oder diese Wassertropfen, die aus dem Hahn kommen, der irgendwann zu einem kleinen Bach wird, der wird zu einem größeren Fluss, der wird zu einem Strom und irgendwann geht der in diesen Ozean über. Das heißt, durch das, dass man diesen Weg geht, wird man sehr viel um sich herum nähren. Das war auch und ist auch mein Leben. Mein Leben nährt ganz, ganz viele Menschen. Nicht, weil ich es will, weil es natürlich passiert. Ich will das nicht, sondern es passiert ganz natürlich. Und durch das, dass das natürlich passiert, ist es niemals gewaltsam und übergriffig, niemandem gegenüber. Das heißt, das ist die Natürlichkeit des Lebens, der natürliche Fluss des Lebens. Man lebt sehr viel intensiver und ich kann dich sonst mal eine Woche lang einladen, mein Leben zu beobachten. Oder wenn du nur schon Sabine Mühle, die meine Termine macht, fragst, was für eine Herausforderung für sie das ist, diese Termine alle reinzubringen. Es ist ein sehr, sehr intensives Leben.
Ich finde das spannend. Also ich kann mir das auch grundsätzlich schon vorstellen. Eben, ich denke, das sind dann so die kleinen Dinge, die man ganz anders wahrnimmt. Ich finde, das hat sich auch seit Corona, seit diesen 2 Jahren verändert. Also wenn ich heute raus in die Natur gehe, mal abgesehen davon, dass ich das Bedürfnis habe, jeden Tag rauszugehen, dann nehme ich die Farben, die Töne, das Vogelgezwitscher, nehme ich so intensiv wahr und sehe auch eben so kleine Dinge, Tiere irgendwo, Vögel sehe ich überall. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Ich war dort aber auch mehr im Hamsterrad und ich bin auch vor 1,5 Jahren bewusst ausgestiegen aus dem Hamsterrad. Muss jetzt schauen, dass ich nicht wieder reinkomme. Aber ja, ich denke, es sind dann eben diese... Es ist alles, aber auch die ganz kleinen Dinge, die man endlich wahrnimmt. Kann man es so beschreiben?
Absolut. Im Endeffekt ist es Bewusstsein. Wenn du immer mehr in deine Mitte kommst, wirst du immer bewusster sein, weil du mehr Energie hast, mehr Kraft hast, mehr Wahrnehmung hast, Aufmerksamkeit auf den Moment. Und du wirst erkennen, dass ein Leben nichts anderes ist wie Moment nach Moment nach Moment. Und du wirst beginnen, jeden einzelnen Moment zu genießen. Regnet es und du hast keine Jacke, du wirst es genießen. Bist du im Zug und der Zug ist eine Stunde zu spät, du wirst es genießen. Du bist nicht mehr im Widerstand zu diesen Momenten, die vielleicht nicht so sind, wie du geplant hast. Also diesen Fluss, von dem ich spreche, diesen zuzulassen und diese Demut und Bescheidenheit zu haben, auf jeden einzelnen Moment einzugehen, das ist vollkommen richtig. Auf einmal nimmst du die Kleinigkeiten, diese Geschenke des Lebens ganz anders wahr und sie energetisieren und inspirieren und motivieren dich und dieses gibst du weiter. Du bist ein Teil einer Welle, die immer größer wird und immer mehr Menschen in ihrem Herzen berührt.
Die Kraft der Gegenwart. Eckhart Tolle, der spirituelle Meister, ich bin wirklich ein Fan von ihm. Ich habe dieses Buch immer bei mir, weil es ja in meinem Leben auch viel verändert hat. Und ich denke, das ist genau das, was du beschreibst. Ja, du hast vorher gesagt, eben ich lebe sehr intensiv. Die Sabine Mühle, die deine Termine koordiniert, wenn wir sie fragen würden, wie sieht denn dein Tag aus? Wenn wir morgen nehmen, wie sieht der Tag aus? Was machst du alles? Wie lebst du, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können?
Gut, ich habe keine Ahnung, wie mein Tag morgen ausschaut.
Lebst du wirklich vom Moment?
Ich bin hier
okay.
Und ich interessiere mich momentan überhaupt nicht für morgen. Ich bin vollkommen hier. Ich lebe so. Ich schaue in der Früh an, was mein Tag ist und gehe diesen Tag.
Wann stehst du auf am Morgen?
Ich stehe früh auf am Morgen, aber diese Morgenzeit ist eine Zeit, die ich eigentlich für mich verwende. Mhm. Also es kann zwischen 5 und 6 Uhr sein und dann bleibe ich liegen und gehe zuerst eigentlich mit diesem Tag in Kontakt. Jeder Tag ist anders. Jeder Wochentag hat seine Energien und ich gehe ganz bewusst in diesen Tag hinein. Beginne diesen Tag dann mit Sachen, die ich machen möchte. Jeder Tag ist für mich anders. Ich habe kein stures Programm als solches. Das Einzige, was ich gerne mache, ist mit meiner Frau Eisschwimmen gehen. Das ist versuche regelmäßig zu machen, wenn ich in der Schweiz bin.
Ja.
Und dann so ab 10 Uhr beginne ich normalerweise zu arbeiten. Also ich lasse mir Zeit, in Kontakt mit diesem Tag zu treten. Ich beginne diesen Tag mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Verbindung zu dem Göttlichen, dem Universum, der Natur. Das ist immer Teil dessen. Und so verabschiede ich auch den Tag. Ich gehe genau in dieser gleichen Verbindung aus diesem Tag heraus. Und dazwischen sind einfach die Termine, die ich wahrnehme, die mir gegeben werden. Außer dem Donnerstag, das ist mein Tag, den ich nur für mich nutze. Ich arbeite normalerweise Samstag, Sonntag.
Ja.
Und so habe ich vor, glaube ich, 2, 3 Jahren eingeführt, es gibt einen Tag, der ist nur für mich und mein Göttliches, meine Verbindung. Und Verbindung kann alles Mögliche sein, einfach das, was ich Spaß habe dran. Mhm. Und ansonsten sind eigentlich meine Tage, für Menschen, für die Natur, für die Projekte, ja, die ich mache.
Eben, du berätst auch viele Menschen, und wenn du dann so am Morgen im Bett mal den Tag kommen lässt, machst du dir dann schon Gedanken, was du gewissen Menschen raten wirst oder wie du mit ihnen, ja, was du ihnen weitergeben möchtest, oder kommt das auch aus dem Moment heraus dann?
Das ist das, was ich so liebe. Ich habe nichts. Also ich habe nichts gelernt. Ich kann nichts, ich gebe nichts, es passiert nichts. Das ist so, wie ich lebe. Ich habe keine Tools oder Techniken. Ich gehe nicht rein mit irgendeiner Erwartungshaltung in einen Termin, auch in einen Kundentermin, auch in einen Auftrag, auch in eine Verhandlung als solches. Sondern ich gehe rein und mache das, was im Moment ist. Das kann ein Beratungsgespräch sein, das kann ein Kundengespräch sein, das kann ein Projekt sein, in dem wir drinnen sind. Sondern ich nehme eigentlich immer das, was zu diesem Zeitpunkt ist. Mein Rucksack ist leer. Ich habe kein Wissen oder keine Technik oder wie soll man das machen, sondern für mich ist die Lösung immer eine individuelle, die auf den Zeit basiert. Das erlaubt mir eigentlich immer, locker und offen und positiv zu sein in einer Situation.
Aber du hast viel unternehmerische Erfahrung. Also du bringst schon einen gewissen Rucksack mit, oder? Den du jetzt einbringen kannst, wenn du Menschen berätst.
Ich bringe den besser nicht ein.
Echt?
Ich bringe den besser nicht ein.
Das erstaunt mich jetzt, dass du das sagst.
Die, okay. Schau, wenn man klassische Projektsituationen anschaut und du hast eine Entscheidung getroffen vor 3 Jahren, ist sie heute ganz anders. Mhm. Ich versuche, alle meine Prägungen nicht zuzulassen, alle meine Konditionierungen nicht zuzulassen, weil das ist nicht Innovation. Okay. Wenn ich basierend auf meinen Erfahrungen etwas entscheide, ist es nicht Innovation, sondern es ist eigentlich Museum. Ich gehe zurück 5 Jahre, 10 Jahre, 100 Jahre, 300 Jahre und mache das so, wie wir es schon immer gemacht haben. Und das ist nicht etwas, was helfen wird in einer Zeit, die unsicher ist, wo wir nicht wissen, was kommt.
Wo sich permanent alles verändert.
Wo sich permanent alles verändert. Das heißt, ich reagiere immer im Moment. Ich höre immer wieder von meiner Frau zum Beispiel, ja, aber vor einem halben Jahr hast du das ganz anders gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, vor einem halben Jahr habe ich es noch anders gesehen. Aber heute sehe ich das so. Und das ist für mich Entwicklung. Das heißt, niemand sollte mit mir in Kontakt treten, weil ich so viel Erfahrung habe.
Das ist schon eine interessante Aussage. Das ist wirklich das Gegenteil, was man ja, so sage ich, in traditionellen Unternehmerkreisen macht und praktiziert. Natürlich verändert sich immer alles, aber es gibt ja auch gewisse Dinge, ich denke auch, wenn man Menschen führt oder zwischenmenschliche Dinge, die sich wiederholen, sage ich mal.
Zum Beispiel?
Es kann sein, dass vielleicht jemand nicht die Leistung erbringt, die er sollte, und man sieht, dass diese Person am falschen Ort ist, dann weiß man ja, okay, man sucht das Gespräch, man versucht vielleicht eine neue Möglichkeit für diese Person zu finden. Und das sind ja dann schon Erfahrungen, die man schon vorher mit anderen Mitarbeitenden gemacht hat, wo es hilft, dass man vielleicht schon gewisse Erkenntnisse gewonnen hat.
Aber diese,
auch wenn jede Situation wieder anders ist, da gebe ich dir recht.
Aber die Situation kann ja auch missführend sein. Das heißt, was ist vorteilhaft, wenn ich ja das schon mal 5-mal gemacht habe, 10-mal gemacht habe, ist ja die Gefahr, dass ich etwas mache, weil es schon so ist, glaube ich daran. Und statt dass ich offen rangehe, ich gebe dir ein Beispiel, ohne den Medizinern zu nahe zu treten. Mhm. Ich selbst bin kein Mediziner. Aber vieles, was in der westlichen Medizin passiert, basiert auf Annahmen, auf Statistiken. Okay, Kevalja, du gehörst zu 95% zu dieser Gruppe. Ergo hast du diese Ursachen dahinter, ergo bekommst du diese Tablette. Hm. Das hat mit Individualität herzlich wenig zu tun. Und ich möchte eigentlich mit jedem Menschen, jede Begegnung von Neuem anfangen. Frisch, nackt. Das heißt, jede Begegnung, die ich habe, versuche ich das wahrzunehmen, was es im Moment braucht. Du hast sehr wohl recht, dass unser menschliches Hirn solche Neuronenbahnen hat, um Energie zu sparen. Das heißt, unser menschliches Gehirn versucht, so wenig wie möglich neue Situationen zuzulassen, damit es keine neuen Energien braucht, um neue Wege zu gehen. Ich bin genau das Gegenteil. Mhm. Für mich ist jede Begegnung, jede Situation frisch. Und so kann ich neu rangehen, jungfräulich rangehen und aus meiner Sicht das Beste machen. Macht jemand dreimal einen Fehler und kommt zu mir, gehe ich nicht davon aus, dass er das vierte Mal auch den Fehler gemacht hat, sondern ich suche mit ihm zusammen oder ihr zusammen in dem Moment die Lösung. Ich versuche also nicht auf alten Erfahrungen zu basieren.
Aber jetzt mit deinen Freunden zum Beispiel oder auch deiner Frau, die kennst du ja schon seit vielen Jahren. Das ist ja fast unmöglich, da nicht voreingenommen zu sein oder ja, auch da in jedem Moment alles neu zu beurteilen. Also super, wenn dir das gelingt. Ich kann es mir nicht so vorstellen.
Es ist ganz einfach. Ich versuche für meine Frau, wenn wir das Beispiel nehmen, ich versuche nicht, was Gutes oder was Schlechtes zu machen. Wie ich es für keinen Menschen dieser Welt versuche. Ich versuche nicht, was Gutes zu machen. Ich versuche nicht, was Schlechtes zu machen. Für jeden Menschen, nicht nur für meine Frau. Aber ich verbinde mich mit der Person und nehme wahr, was ich machen möchte und frage dann um das Einverständnis. Und dann überschreite ich nie eine Grenze und ich mache das, was ich fühle. Wir haben unser Leben, unseren Verstand so trainiert, dass er so unruhig ist. Und die Art und Weise, wie ich lebe oder wie ich es vermittle, auch im Unternehmertum, beruhigt deinen Verstand, gibt dir Klarheit, gibt dir Ruhe, gibt dir eine Entscheidungsgrundlage, auf der du jede Situation neu beurteilen kannst. Das ist dieses Leben, was ich führe, auch in der Beziehung. Auch nach 20 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren werde ich fragen. Weil das hat auch mit dem Respekt dem Gegenüber zu tun. Was weiß denn ich, was für andere gut ist? Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast eine Mitarbeiterin und die verhält sich so und so. Jetzt kannst du mit diesem Verhalten nicht einverstanden sein. Aber es kann ja sein, dass das die Natur des Mitarbeiters ist oder Mitarbeiterin ist. Jetzt, wenn du diese Person veränderst, greifst du eigentlich in ihr Wachstum ein. Es kann sein, dass sie nicht zum Unternehmen passt, ja.
Genau.
Aber wenn man sie manipuliert und sie wegführt von dem, was sie eigentlich erfüllt, dann ist sie unglücklich. Und wenn sie unglücklich ist, wird das Unternehmen auch unglücklich. Das heißt, dann herauszufinden, ist das vielleicht der Zeitpunkt, wo wir uns trennen sollten, weil ich sehe, du gehst deinen Weg, aber das ist nicht synchron mit dem, was das Unternehmen braucht. Das ist für mich achtsames Umgehen mit dem Menschen. Das bedeutet nicht, dass das ein schlechter Mensch ist. Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen schlecht ist. Aber es ist ein respektvoller Umgang mit einer Entscheidung, die ich als Leader zu tun habe. Wir Leader, Leaderinnen verletzen viel zu oft. Und ich möchte einfach damit dazu aufrufen, achtsam zu sein mit Entscheidungen, achtsam zu sein, dass diese Entscheidungen nicht zu Verletzungen führen.
Heißt das, dass man den Verstand weniger einsetzen sollte bei Entscheidungen und mehr das Herz und die Gefühle?
Ich glaube, die Kombination ist wichtig. Ich glaube nicht, dass es ein Entweder-Oder ist. So wie ich vorgehe, verwende ich den Verstand zum Kommunizieren und Verstehen. Über meine Sinne verstehe ich eine Situation. Aber ich verstehe auch durch mein offenes Herz, nehme ich wahr, wie es der anderen Person geht. Ich gehe zuerst immer in Verbindung. Bevor ich irgendetwas mache, gehe ich zuerst in Verbindung. Und diese Verbindung gibt mir sehr viel mehr Informationen als solch.
Machst du das, wenn die Person vor dir sitzt oder schon vorher, vor dem Treffen?
Es kann beides passieren. Es kommt immer auf meine eigene Situation drauf an und die Situation, die dann daraus entsteht. Viele Situationen sind ja nicht planbar, passieren einfach. Ja. Ich gebe ein Beispiel. Ich hatte kürzlich ein Interview, wo ein Journalist mich versucht hat, durch eine Sigurdi-Frage in eine Situation zu bringen. Ich habe das nicht geplant. Er wollte, dass ich eigentlich einen Krieg oder einen Bombenangriff verurteile.
Okay.
Und ich habe gemerkt, dass das nicht meins ist und habe so geantwortet, wie ich. Ich musste im Moment entscheiden. Mm. Ich konnte das nicht planen. Mm. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Darum ist diese Verbindung mit dem Core so wesentlich. Der Verstand ist wichtig, aber die Anbindung deines Cores an den Verstand ist wesentlich, sodass du von beiden das Beste nehmen kannst. Mhm. Der Verstand ist sehr wichtig, den haben wir aus dem Grund. Den sollten wir aber auch einsetzen dafür, für das, was er gedacht ist. Wenn wir den Verstand einsetzen für Dinge, für die er nicht gedacht ist, dann kann er natürlich auch nicht das erfüllen und wird unruhig.
Okay, und ich denke, man muss lernen, wie den Verstand auch zu beobachten, dass man in gewissen Momenten einen Schritt aus sich heraus oder zurücktreten kann und sich von außen beobachten kann, sein Verstand, weil er einem sonst auch Streiche spielen kann und eben man fällt dann in die alten Schubladen zurück. Also ich finde, es braucht sehr viel Selbstdisziplin und ja, Offenheit, Erfahrung halt doch auch, um das zu meistern.
Ich würde dem widersprechen wollen.
Okay, gerne.
Ich glaube, dass es wirklich einfach Liebe zu dir selbst braucht. Diese Liebe zu dir selbst. Ich habe nichts gemacht, weißt du? Ich habe nicht irgendwie etwas Spezielles gemacht, um so zu sein, wie ich bin, sondern ich liebe mich.
Hat auch Zeit gebraucht, das war ja nicht immer so.
Das war Zeit gebraucht und natürlich ist es bei mir durch die Begegnung von Maitreya Dadashrichi, durch ihn habe ich diese Präsenz.
Ja, das ist also, ein spiritueller Meister.
Das ist ein spiritueller Mentor von mir, Meister würde ich nicht nennen, sondern Mentor. Ein humanistischer Mensch eigentlich, also ich würde ihn nicht in die Richtung Meister sehen. Aber diese Präsenz, wenn du hier sitzt mit mir 1,5 Stunden, dann wird dieses Gespräch lange nachschwingen für dich. Nicht, weil ich es will, aber weil mein Herz und dein Herz während der gleichen Zeit spricht, wie wir hier sprechen. Das heißt, es passiert einfach. Und man lässt es zu oder lässt es nicht zu. Und wenn das Herz offen ist, passieren alle, dann wird dein Verstand ruhig. Dein Verstand hört auf zu denken. Und du kannst ihn, und das ist der ideale Zustand eigentlich, der Verstand ist null, es passiert nichts. Und erst wenn du ein Gespräch beginnst, kommt der Verstand und ist aktiv. Dann legt er sich wieder zurück zur Seite. Und wir Menschen dürfen wieder dorthin kommen, diesen Verstand in diesem ruhigen Zustand, in diesem leeren Zustand zu erfahren. Das heißt, wir dürfen wieder anfangen zu praktizieren, dieses Bewusstsein zu haben, wie es ist und wie komme ich dorthin. Dort gibt es Übungen, wie im Sport auch, gibt es auch Übungen. Aber der wesentliche Punkt ist die Liebe, die Wertschätzung für sich selbst.
Ich denke, das ist ein großes Thema für ganz viele Menschen, auch gerade in dieser Zeit, wo wir uns befinden, der Weg zu sich selbst und diese Eigenliebe zu entwickeln. Man denkt oft, ja, ich habe mich doch lieb, ich mag mich, ich bin bei mir. Und dann, wenn sich die Rahmenbedingungen total verändern oder überraschend verändern, dann merkt man, es ist gar nicht so. Und ich glaube, der Weg eben dahin, sich selber zu lieben und zu akzeptieren, der ist, ja, es ist vielleicht einfach, aber es fällt nicht einfach. Oft braucht es viel, bis man so weit kommt. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich finde mich eigentlich okay, so wie ich bin, aber eben nur okay, aber nicht mehr. Und erst so die letzten Jahre, auch durch eine radikale Veränderung eigentlich meiner Umgebung, ich bin auch eben aus dem Job ausgestiegen, kam dann der Prozess erst so richtig. Habe ich erst gemerkt, dass ich mich doch auch selber nicht wirklich akzeptiere, wie ich das gedacht habe. Ich denke, das ist wirklich eine Herausforderung. Und es ist offenbar, habe ich von einer Therapeutin gehört, die wirklich sehr, sehr viel auch mit sehr bekannten Menschen arbeitet. Sie sagt, das ist die Volkskrankheit Nummer 1, dass die Menschen sich nicht lieben.
Aber weißt du, darf ich direkt sein?
Absolut.
Wenn ich dich so reden höre, du bist Liebe. Mhm. Du bist die höchste Form der Liebe. wenn du behauptest, es ist schwer oder herausfordernd, dann wird es das sein. Mhm. Lass es bleiben. Sei die Heidi, tu Gutes für andere Menschen, teile deine Liebe und sie wird größer werden. Schau, der Beginn für mich war dann, mit obdachlosen Mitmenschen zu sein, mit behinderten Kindern Sport zu machen, in Altersheime zu gehen und Zeit zu schenken. Ich habe nichts anderes gemacht seit 11 Jahren und mache heute noch nichts anderes, wie jeden Moment, jeden Platz, jede Begegnung schöner zu machen, wie ich sie vorgefunden habe. Nichts anderes. Wenn ich in die Kasse gehe und was kaufe, dann bedanke ich mich bei der Heidi Müller für das, dass sie das gemacht hat für mich. Und so lebe ich mein Leben, weil ich es möchte, weil ich es schön finde, jeden Ort schöner zu machen. Das ist keine Technik, keine Methode, sondern es ist einfach meine Freude am Leben, den Menschen weiterzugeben. Mhm. Und dann passiert das automatisch. Man braucht in keine teuren Kurse gehen, um das zu machen, etc., sondern einfach eine andere Einstellung des Lebens. Wir sind ein Teil einer Gesellschaft, die miteinander vernetzt ist. Und wir können Sorge tragen für jede einzelne Begegnung. Ist die Reaktion nicht so, wie wir erwarten? In Ordnung, aber trotzdem weiterzumachen. Und sich nicht von diesem Weg abbringen lassen. Du hast alles, was du brauchst, um diesen Weg zu gehen. Das Einzige, was passiert, ist, dass der Verstand sagt, es ist schwer. Es ist unmöglich. Oh, die meisten können das nicht. Nee. Ergo kann ich das auch nicht. Das sind alles, Ausreden für mich. Du kannst das und du kannst das sehr schnell. Bei mir ist es innerhalb von wenigen Monaten passiert. Es ist kein jahrelanger Prozess. Es ist keine Never-Ending-Story als solches.
Ich denke, es ist halt auch persönlichkeitsabhängig, weil jeder hat ja einen anderen Weg. Und bei den einen kann das ganz schnell gehen, auch durch ein Ereignis vielleicht, und bei anderen eben nicht. Also ich glaube, es ist unterschiedlich, wie wir Menschen so unterschiedlich sind.
Da gebe ich dir absolut recht. Aber das ist auch für mich nicht das Relevante. Weißt du, wann ist es passiert? Für mich viel wichtiger ist, den Weg zu gehen. Die Zeit liegt nicht in unserer Hand, aber dass man den Weg geht, der für einen passt. Und wie du es schön gesagt hast vorher im Vorgespräch, es gibt natürlich so viele Attraktivitäten, also sie nennen sich Attraktivitäten, aber Ablenkungen oder Möglichkeiten, wieder von diesem Weg wegzukommen, die einem suggerieren, es ist viel, viel einfacher. Und da darf man ehrlich sein. Und ich glaube, das ist vor allem in diesem Jahr die Wahrheit, zu sich selbst zu sprechen. Die braucht man nicht mit irgendjemand anderem zu teilen, aber wahrhaftig mit sich selbst zu sein. Das kann ein inneres Gespräch sein und vor allem das Vertrauen ins Leben. Das Vertrauen in sein eigenes Leben. Und mit diesen zwei Qualitäten wirst du viel erfahren in diesem Jahr.
Bin gespannt. Wir waren vorher ja schon, oder wir sind auch mittendrin in den Führungsthemen. Du hast vorher sehr schöne Beispiele schon gebracht. Und wie reagieren denn Unternehmer, wenn du ihnen sagst, es braucht mehr Herz und Eigenliebe, um die richtigen Entscheidungen zu fällen? Wie gehst du da vor?
Ja. Also meistens ist es so, dass ein Unternehmen zu mir oder zu uns, zu der IETL kommt, weil sie Themen haben. Sie merken, ihren Mitarbeitern geht es nicht gut. Sie merken, dass es immer höhere mentale Erkrankungen gibt. Sie spüren, dass die Art zu führen, wie sie heute Mitarbeiter führen, sich gewandelt hat und die Menschen anderes einfordern. Sie wollen nicht mehr gesagt bekommen, was sie bis wann, wie und wo zu tun haben, sondern mehr Eigenverantwortung. Die Unternehmenskultur ist nicht mehr eine Unternehmenskultur, wo die Menschen mit ihren Werten resonieren und, und. Also es sind sehr viele Faktoren mit Kultur, mit Geist, mit der Bedeutung des Unternehmens, mit der emotionalen Verbindung zu tun. Und so nehmen wir eigentlich diese Themen auf. Das heißt, es ist, wenn ich über Liebe und Mitgefühl sprechen würde, würde jeder ja sagen, aber sie würden es nicht sehen im Unternehmen. Das heißt, wir dürfen auf die Symptome ansprechen und langsam die Ursache mit dem Unternehmer aufdecken.
Okay.
Das heißt, während diesem Prozess passiert das dann, dass sie selber ansprechen, das passiert immer häufiger, Liebe und Mitgefühl.
Dass sie selber darauf kommen.
Darauf kommen, dieses Miteinander. Wir können nur diese Herausforderung mit der kollektiven Intelligenz der Gruppe lösen. Und da braucht es jeden dafür. Es braucht nicht nur die Führungsebene, sondern auch die Teams dafür, um diese Herausforderung zu lösen. Das heißt, es ist ein ganz anderer Aufbau. Heute, wie ich mein Unternehmen führe, ist, dass ich mache, was meine Leute wollen. Also als CEO sage ich nicht den Leuten, was sie zu tun haben, sondern sie sagen mir, was ich zu tun habe.
Das praktizierst du mit deinen Leuten, die du hast? Natürlich. Ich denke, du hast 500 Leute weltweit. 250, ja, okay.
Mhm. Und ich habe verschiedene, das sind glaube ich fünf, wenn ich richtig im Kopf habe, fünf Unternehmen. Und in jedem Unternehmen gibt es wie Führungsgruppe. Und was ich typischerweise mache, ist, ich baue 4 bis 5 Jahre die Unternehmenskultur mit dem Team auf. Mhm. Und dann überlasse ich immer mehr die Operations Ihnen. Sie werden sehr wahrscheinlich heute gespannt zuhören, wie ich das mache, weil ich habe das, glaube ich, noch nie erzählt.
Okay.
Aber hier hörst du das. Oder hier hört ihr das. Und in diesen 4, 5 Jahren kennen Sie die Kultur, erfahren die Kultur. Es braucht 2 Jahre, 3 Jahre Zeit. Aber dann wissen Sie auch, was sind die wesentlichen Sachen. Also Sie haben das wie mit Ihrer eigenen Qualität, nicht mit meiner, verbunden. Und was dann sehr schön passiert, ist, dass sie nur noch in Ausnahmefällen kommen. Das heißt, 80-90% der Geschichten lösen sie selber. Ich gehe nur noch rein, wenn es eine Krise gibt.
Okay, die gibt es auch.
Die natürlich gibt es.
Okay, das ist doch beruhigend, dass es doch auch Krisen gibt.
Sonst würden wir nicht wachsen. Also ohne Krise würden wir nicht wachsen. Mhm. Ohne Herausforderung würden wir nicht wachsen. Ohne Hindernisse würden wir nicht wachsen. Und jedes Wachstum hat wieder seine eigenen Herausforderungen. Das heißt, ein Unternehmen, das wächst, das wird immer wieder an neue Herausforderungen kommen. Das ist ganz natürlich, das ist in der Natur auch so. Und dann bin ich präsent. Plus, ich liebe Zahlen. Ich bin ein völliger Zahlen-Junkie. Das heißt, ich schaue mir eigentlich, das wissen Sie, glaube ich, auch nicht, ich schaue mir eigentlich sicher mehrmals wöchentlich die Zahlen und die Entwicklung an der Organisation. Mhm. Und ich stelle Fragen, also spezifischen Leuten. Aber die Hauptzeit meines Seins ist eigentlich zu spüren, wie es meinen Leuten geht. Also die Leute, die bei mir sind, wissen das, dass ich mich interessiere, wie es ihren Eltern geht, ihrem Partner, ihren Kindern. Und da ist so eine starke, und das habe ich erst kürzlich gespürt, die Leute machen sich Gedanken, wie es mir geht. Sie schauen, wenn sie Entscheidungen treffen für mich, schauen sie, wie das so angenehm für möglich für mich ist. Und ich mache das Gleiche für sie. Und das finde ich so ein schönes Gefühl, dass ich weiß, da sind so viele Menschen, die sich Gedanken machen, dass es mir gut geht. Und diese Leute wissen aber auch, dass ich mir nach dem Gespräch und nach dem Austausch oder vor dem Austausch viele Gedanken mache, wie es ihnen geht. Mhm. Und das sind durchaus nicht alltägliche Themen, die wir hier miteinander besprechen. Aber diese Fürsorge füreinander kommt tief aus dem Herzen. Mhm. Und so entsteht eigentlich ein sehr liebevolles Mitarbeiter, das aber auch durchaus kritische Diskussionen vertragen kann. Also nicht nur meine Frau wäscht mir manchmal die Köpfe, sondern auch meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Okay. Oftmals sind es eher Mitarbeiterinnen, die mir den Kopf waschen.
Also kannst du mal ein Beispiel nennen, wo sie dann sagen, hey, nein, das geht so nicht, oder?
Ja, wir hatten eine Situation, wo ich eine Entscheidung getroffen habe für eine neue Organisation. In Genf haben wir eine Stiftung gegründet, wo wir Friedensförderung machen wollen, globaler Natur. Und dort ist unsere Definition von Frieden, dass wir eine Gesellschaft entwickeln, in der Menschen in Einheit, Liebe, Harmonie, Freiheit und Inklusion und Einheit mit sich selbst und der Natur leben können. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein Projekt, das eine große globale Bedeutung in Zukunft haben wird. Und dort habe ich jemanden aus dem Team genommen und gesagt, möchtest du das machen? Und ich hatte dann bin im Nahen Osten rumgereist und hatte 2-3 Wochen nicht Zeit, physisch an unser Strategie-Meeting zu kommen und habe dann einfach über eine Audio-Nachricht das vermittelt, wie diese Veränderung passiert, die ja gravierend ist, weil diese Person hatte Abhängigkeiten in andere Bereiche. And the members were not amused. Also ein Teil der Leute war nicht glücklich mit der Entscheidung. A, wie ich es kommuniziert habe. B, in einem Gespräch kann ich natürlich ganz anders reingehen, als einfach eine Nachricht zu vermitteln. Und das wurde mir vermittelt. Mhm. Und dann habe ich dieses zur Kenntnis genommen und habe gesagt, ich ärgere mich eigentlich am meisten über mich selbst, weil ich dich oder euch verletzt habe damit. Ich habe es gemacht, weil ich nicht die Zeit hatte oder genommen habe. Ich meine, das ist immer noch eine Frage, um mit euch in Kommunikation zu treten. Und das, Heidi, ist für mich das Wichtigste, dass jeder Mensch mir alles sagen kann. Und wenn es etwas ist, wo ich etwas mache, das zum Unmut von anderen führt, dann möchte ich das nicht. Wenn dieser Unmut hat immer auch eine Lernmöglichkeit auf beiden Seiten. Aber diese Haltung von du bist schuld und ich nicht, das teile ich nicht. Ich sehe, dass jede Irritation eine kollektive und eine individuelle hat. Und in dem Fall war ich entweder individuell oder kollektiv. Das heißt, Airtel hat gelernt und Personen haben gelernt. Dieses, okay, das ist ein Problem, das nur du hast, da glaube ich. Ich höre das immer wieder.
Das ist sehr verbreitet in Unternehmen. Ja. Und was sagst du denn oder was rätst du denen, die dann sagen, ja, ich habe doch immer wieder Irritationen bei meinen Angestellten, und manchmal ist es doch klar, dass irgendwie der Fehler an der Basis passiert ist und nicht bei mir. Wie soll man damit umgehen, ganz konkret? Ja.
Es ist zu einfach. Man ist nicht genug reflektiert darüber, weil man ist ein Teil von dem. Also entweder ist man ein Teil vom Unternehmen oder nicht. Und wenn man glaubt, dass das Problem nur an der Basis ist, ist man nicht Teil vom Unternehmen, distanziert sich vom Unternehmen. Das ist etwas, was Folgen haben wird für das Unternehmen. Eine Meinung, die ich in keiner Art und Weise teile. Mhm. Wir sind ein sehr bewusstes Unternehmen und doch haben wir viele Herausforderungen, weil wir bewusst sind. Wenn du einen Ethos an den Tag legst, wirst du gechallenged werden und du musst wachsen in diesen Ethos hinein. Das gilt auch für uns, das gilt für jedes Unternehmen. Aber dann besteht ein Purpose dazu, dann ist eine Bedeutung, ist eine Seele dahinter. Das ist Bewusstsein, das ist Aufmerksamkeit, das ist kontinuierliches Handeln danach. Das heißt, ich gehe überhaupt nicht mit dieser Aussage und ich bin jemand, der seine Meinung dann sagt. Ich frage dann um Einverständnis,
wie vorher geschildert.
Aber wenn die Person mir ihr Einverständnis gibt, dann wird es blank eigentlich diese Message sein. Weil wir sind hier zum Lernen. Mhm. Und jemand, der glaubt, ich habe schon alles gelernt, nur die Basis muss es lernen, um jetzt das überspitzt darzustellen, Hochmut kommt vor dem Fall. Also ich finde das keine gute Haltung für Unternehmertum, dem Menschen Vertrauen geben sollen. Man sollte wirklich in diese Situation kommen, wo man dem Leadership vollkommen vertraut. Aber es braucht diese Verbindung und es braucht auch diese Herangehensweise, dir kann ich vertrauen.
Was das aber bedingt, ist viel Kommunikation, denke ich, zwischen den Führungsleuten und ihren Teams, den Teamleadern und den Führungsleuten. Das braucht viel Zeit.
Sehe ich anders.
Okay, das ist interessant. Wieso siehst du das anders?
Es geht um deine Handlungen. Die Leute sind clever genug. Die sehen aufgrund von deinen Handlungen, wie du handelst, wie du bist, wie du dich bewegst, wie du sprichst, wie du dir Zeit nimmst. Die beobachten sehr, sehr gut. Das heißt, du brauchst nicht, wenn man Kommunikation als Reden, also alles ist Kommunikation, wenn du dich bewegst, ist auch Kommunikation. Die Leute sehen sehr gut, was du machst. Die beobachten dich ganz genau. Das heißt, du brauchst nicht konstant zu reden. sondern was passiert, wenn es Krisensituationen gibt, herausfordernde Situationen. Wie reagierst du dann? Bleibst du auf deinem Weg? Bist du mit ihnen oder separierst du dich von ihnen? Gehst du voran, wenn es eine Herausforderung hat? Bist du glaubwürdig mit dem, was du hast? Jedes Wort von dir, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung spielt eine Rolle. Und das ist das, was wir brauchen. Keine Interessenskonflikte als solches. Und diesen Weg vorangehen und präsent sein, wenn es das braucht.
Auch Vorbild sein, absolut, oder? Also das, ja, das sind hohe Ansprüche, die man an Führungsleute stellt. Und Leadership beinhaltet ja schon das Wort, eigentlich auch mutig zu sein und voranzugehen. Und trotzdem denke ich, wenn man jetzt so zwischenmenschliche Probleme hat, die gibt es immer wieder mal in Teams, oder? Wo Leute nicht zufrieden sind aus unterschiedlichen Gründen. Dann ist doch Kommunikation was sehr Wichtiges. Dass man dann auch mit den Menschen spricht, herausfindet, wo drückt der Schuh, was ist wirklich das Problem und dann versucht, eine Lösung zu finden. Das braucht einfach Zeit. Und wenn man zum Beispiel sehr große Teams leitet, dann kann die Zeit schon ein Problem sein. Weil heute kommen die meisten und sagen, oh, ich renne nur wie im Hamsterrad, ich habe überhaupt keine Zeit. Und die Kommunikation fällt unter den Tisch.
Auch hier wieder, ich sehe nicht, dass es viel Zeit braucht. Mhm. Ich glaube, es ist eine Art und Weise, wie man führt. Ich sage meinen Leuten immer wieder, versuche es selbst zu lösen. Versuch alles, was du kannst, um es selbst zu lösen. Komm zu mir und in 2 Minuten ist es gelöst. Ich habe es noch nie erfahren, ich mache das seit 11 Jahren. Ich habe es noch nie erfahren, dass es viel Zeit braucht. Weil dann hat die Person sich vorbereitet, hat schon verschiedene Sachen ausprobiert, hat schon verschiedene Wege ausprobiert. Und meine Erfahrung, 2 Minuten Zeit und es ist gelöst.
Das bedingt aber schon eine andere Betriebskultur. Aber das ist ja bei deinen Teams auch so. Das implementierst du ja bei ihnen.
Natürlich, natürlich, ja, natürlich. Aber darum sage ich, die Kultur, der Ethos, die Moral, die Werte unseres Unternehmens sind die Basis dessen, auf der wir Geld verdienen. Sonst haben wir keine Basis. Wir verdienen zwar schnell Geld, aber das ist auch wieder schnell weg. Dieses Geld nährt nicht. Es mag vielleicht 10-mal mehr sein, aber es nährt nicht. Es mag vielleicht in den Bilanzen gut schauen, aber es nährt niemanden. Mhm. Dieses Geld, das wir verdienen, und wir sagen auch Aufträge ab, wir schauen uns die Sachen an und wenn wir dahinter stehen können, dass wir einen Mehrwert haben, machen wir das. Und wenn wir es nicht sehen, machen wir es nicht. Und wir sammeln Erfahrungen damit. Das heißt, das Geld, was wir verdienen, nährt uns. Und das ist mir auch wichtig. Woher nehmen wir das Geld? Was für Aufträge nehmen wir an? Wir könnten viel, viel mehr machen, aber dieses Mehrmachen würde uns nicht mehr nähren. Also das heißt auch als Unternehmer klar zu sein, was machen wir nicht. Diese Klarheit fehlt. Wenn die Gier überragt, oh, ich möchte noch mehr und was auch immer, aus der Gier heraus wird es nicht nähern. Mhm. Unternehmertum ist für mich das wirklich das Schönste, was es gibt, sage ich jetzt aus meiner Position wohlgemerkt. Aber es hat schon sehr viel mit dem zu tun, was möchte ich eigentlich in diese Welt tragen. Und es gibt keinen Grund, dass irgendein Unternehmer, Unternehmerin nicht erfolgreich ist. Es fehlt oft die Klarheit. Und mit der Klarheit fängt der praktische Moment des Umsetzens an. Also eine Klarheit zu haben, zu planen und dann kontinuierlich umzusetzen. Ich mache überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ich liebe, was ich mache und ich mache es einfach jeden Tag. Außer Donnerstag.
Außer Donnerstag.
Und habe Spaß daran. Oder? Mhm. Und ich glaube, das ist ja nicht Rocket Science. Aber man soll aufhören, Sachen zu machen, die nicht gut tun. Einem selber und anderen. Und das ist sehr einfach, wenn man sich liebt und mitfühlend und wertschätzend zu sich selbst zu sein.
Ja, du plädierst natürlich schon für eine andere Unternehmenskultur, als in vielen Unternehmen vorherrscht. Das, was ihr lebt mit der IATL, International Academy of Transformative Leadership, um es nochmals zu sagen, ihr verdient ja auch mit dem, was ihr da macht. Die Workshops, die kosten was, da verdient ihr, aber ihr habt ein spezielles System. Ja. Das musst du noch erklären. Also, okay. Das, was ihr verdient, das fließt in Charity-Projekte.
das dient anderen. Schau, wenn wir einen neuen Weg, wir sehen, dass diese Welt nicht in Ordnung ist. Also ich glaube, 80%, ein großer Prozentsatz dieser Welt sieht, so wie wir fortfahren, geht es nicht. Also wie können wir dann fortfahren? Wir dürfen neue Wege gehen. Und was wir gemacht haben oder von dem wir überzeugt sind, ist, wenn du es mit bedingungsloser Liebe gibst, dann wirst du auch empfangen. Du solltest aber nicht erwarten, sondern deine Position ist, mit bedingungsloser Liebe zu geben und loszulassen. Und dann entsteht für dich das, was für dich entstehen darf. Das ist in keiner Art und Weise verletzend, übergriffig oder zerstört irgendwas, sondern es ist dieser normale Zyklus, wie eine Frau einen Zyklus hat. Etwas geht von mir und etwas kommt zu mir. Und so wirtschaften wir. Das heißt, alle Leute, die bei uns sind, sind bei uns, weil sie intrinsisch fühlen, sie wollen das machen. Kein Mensch ist bei mir, weil er muss. Kein Mensch ist bei mir, weil ich gesagt habe, du musst kommen. Sondern jeder Einzelne möchte das machen, was er macht. Und dann kommt eine ganz andere Energie zustande in der Umsetzung. Das ist eigentlich ein Kumulieren, ein Multiplizieren von Positivität. Und diese Freude strahlt aus. Ich frage nie, wie hat es den Teilnehmern gefallen? Das interessiert mich nicht, wie es den Teilnehmern gefallen hat. Mich interessiert, wie geht es unseren Menschen dabei, unseren Mitarbeitern dabei, das zu machen. Wenn es ihnen gut geht, weiß ich, dass es den Teilnehmern gefallen hat. Das heißt, mein Fokus ist immer auf dem Innenleben, auch der Organisation. Mhm. Wir haben noch nie eine Mitarbeiter- oder Kundenbefragung gemacht. Wir brauchen das nicht. Weil wenn ich sehe, dass meine Leute strahlen, ist das für mich glücklich genug. Mhm. Weil wenn die strahlen, strahlen unsere Kunden. Mhm. Und so ist unser Innenleben das bedingungslose Geben. Das bedingungslose Geben von dem, was im Moment ist. Eigentlich das, was ich lebe. Ich gebe in jedem Moment mein Bestes bedingungslos. Was ich empfange oder was ich empfangen darf, weiß ich in dem Moment nicht.
Aber du musst ja auch von was leben. Mhm.
Und das kommt immer zurück.
Das, was du brauchst.
Das kommt immer zurück und sogar mehr. Von überall her. Entweder von Kunden, von Leuten, die was geben. Es kommt von überall her. Das ist dieses absolute Vertrauen ins Leben. Das ist das, was ich vor 11 Jahren begonnen habe, als ich gesagt habe, wenn ich einen neuen Weg gehe, dann will ich diesen Weg nicht auf der Basis der Sozialversicherungen oder der Sozialamt oder Arbeitslosenversicherung haben, sondern ich möchte niemandem hier zu nahe treten, der das braucht, gell? Aber es war einfach meine Entscheidung damals, ich habe gesunde Hände, aber ich möchte nicht zurück in diese Organisationen, sondern ich möchte einen Weg finden, wie es geht. Und dann war der Weg die ersten 2 Jahre recht harzig. Ich habe sehr, sehr einfach gelebt. Aber ich habe mich immer als den reichsten Menschen der Welt empfunden. Mhm. Und durfte dann lernen, zu empfangen. Ich war super toll im Geben. Aber ich kann mich erinnern, da ist eine Frau mal gekommen und hat gesagt, Kevalja, ich möchte dir für das Gespräch was bezahlen. Und da habe ich gesagt, ich nehme kein Geld. Und dann hat sie gesagt, ja, aber von was zahlst du das und das? Ich bin auf dem Flug gewesen. Wohin. Dann habe ich nach oben gezeigt und habe gesagt, der Herrgott wird mir es geben. Und dann hat sie gesagt, ja, was hast du das Gefühl, dass Gott runterkommt und dir einen Scheck ausschreibt? Und da habe ich gemerkt, wie peinlich meine Aussage war. Und habe dann gesagt, okay, ich hab verstanden, dass er kommt mit mir zum Bankomat und hat mir dann Geld gegeben. Mhm. Also weißt du, dieses... Wenn du mich fragst, woher, es kommt von überall her. Sobald du offen bist, von Quellen her, von denen du gar nicht gedacht hast, dass die da sind. Das Wichtigste aus meiner Sicht als Leader oder grundsätzlich als Mensch ist, dass wir Gutes tun für andere. Heidi, ich hab nie vorgehabt, so viele Leute zu haben. Ich habe nie vorgehabt, 5 Organisationen zu haben. Das ist nie mein Plan als solches. Und es wird viel mehr wachsen auch. Nicht, weil ich es will, sondern weil es einfach einen Zeitgeist hat von genau. Menschen, die ja. was zurückgeben wollen. Und diese Haltung, etwas zurückzugeben, nährt dich dann. Und das passiert auf allen Ebenen. Du redest jetzt von materieller Ebene. Es gibt aber noch ganz andere Ebenen, die noch viel mehr nähren. Mein Leben ist so, dass ich weiß, dass sich um meine Eltern gekümmert wird. Um viele Menschen um mich herum wird sich gekümmert, auf eine Art und Weise, wie ich es selber nicht könnte. Und so ist eigentlich das, was zurückkommt, ist der materielle Teil der kleinste Teil. Ich lebe heute in der Schweiz und fühle mich als der reichste Mensch der Welt, aber das war auch vor 11 Jahren schon so. Und diese Haltung von erfüllt zu sein, wird gespiegelt durch das Universum, das dir Fülle zurückgibt. Wenn ich jetzt am Jammern wäre und am Zukunftsängste und so weiter, würde ich Zukunftsängste zurückbekommen. Aber indem ich glücklich bin, in dem Moment hier mit dir zu sitzen und nachher fahre ich, glaube ich, irgendwo ins Rheintal und genieße diese Fahrt auch. Jeder Moment in diesem Glücksgefühl zu sein, wird dir das wieder gespiegelt vom Universum.
Das ist auch deine Vision, nehme ich an, dass irgendwann Unternehmen so funktionieren. Nicht nur die IATL, sondern generell, dass die Profitgier und der Fokus auf das Geld erwirtschaften, dass der sich so auflöst und man eben mehr sagt, ja, was kann ich eigentlich geben mit dem, was ich mache? Und dann kommt ja auch das Materielle oft auf andere Weise zurück. Aber wenn du das jetzt Unternehmern sagst, dann fassen sich viele an den Kopf und sagen, ja, aber ich muss ja meinen Gewinn machen, ich muss meine Produkte verkaufen. Da ist schon noch ein großer Gap da.
Ja gut,
es hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein, was du mir jetzt gesagt hast von deiner Organisation her.
Ja, hoffentlich fassen sie sich ans Herz.
Ja.
Aber Kopf ist schon mal ein guter Punkt zum Starten. Aber der nächste Schritt sollte dann ans Herz sein. Mhm. Schau, was willst du als Unternehmen? Die Intention der Unternehmen ist ja, gute Geld zu verdienen. Und ich finde, Geld verdienen ist was völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber das Geld ist nur die Konsequenz einer umsichtigen, nachhaltigen, ganzheitlichen Handlung. Und auf das möchte ich plädieren. Ja, wir verdienen Geld und ja, man soll Geld verdienen und ja, man darf reich werden und dieses auch teilen mit anderen. Jedoch ist eigentlich das eine oberflächliche Betrachtungsweise der Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Lasst uns einen Schritt tiefer gehen und da kommen wir als IATL ins Spiel. Lasst uns bewusst handeln. Diese bewusste Handlung mit Liebe, mit Mitgefühl wird alles verändern. Unternehmen, du wirst das sehen, die werden in Zukunft innerhalb von Wochen pleite gehen. Wir haben das letzte Beispiel, ist Credit Suisse gewesen. Mhm. Wir werden noch viele solche Unternehmen haben, die nicht genährt sind in ihrer Essenz.
Weil es und nur um Profitmaximierung geht.
Weil es nur um eines primär. Geht, um Geld, um Gier, um Selbstsucht etc., um reich werden. Das kommt von alleine. Aber diesen Reichtum, den ich heute vermittle, muss man nicht einmal versteuern. Also siehst du, ich meine, wenn man das aus materiellen Aspekten betrachtet, ist eigentlich der Reichtum, für den ich stehe, gut, ich zahle Steuern, aber ich zahle nicht Steuern wie ein Milliardär. Ich fühle mich aber wie ein Milliardär. Also es gibt einen anderen Aspekt noch, dass man diesen inneren Reichtum aus steuertechnischen Gründen fördern soll. Das ist aber nur Spaß, das ist mein britischer Humor. zurückzukommen auf die Frage, unser Verhalten entscheidet. Und ich sehe immer mehr Unternehmer, ich sehe immer mehr Manager, die sich große Fragen über ihre Kultur stellen. Weil die Kultur von Gewinnmaximierung ist nicht resilient. Sie fördert die mentale Ungesundheit der Mitarbeiter, also der Gesundheitszustand der Mitarbeiter. Sie generiert Schaden in der Natur und in der Gesellschaft. Und es gibt noch viele andere Aspekte, wieso man nicht tun sollte, was man tut. Und wir möchten eigentlich fördern, dass die Manager bei sich selbst anfangen. Weil wie ich andere behandle, behandle ich eigentlich auch mich selbst.
Genau. Ja.
Das heißt, diese Wahrnehmung zu haben, okay, ich beginne eigentlich bei mir selbst, ich lerne eigentlich mich selbst zu führen. Wenn ich mich selbst nicht führen lassen kann, durch was auch immer, das Universum oder man kann, was, Gott oder Göttliche oder was man da nehmen will, wenn ich mich selbst nicht führen lasse, wenn ich glaube, ich bin der Einzige, der das weiß, dann kann ich auch keine anderen Menschen führen. Ich muss also in der Lage sein, diese Demut, diese Bescheidenheit oder dieses Surrendership zu haben, mir selbst gegenüber, einer höheren Kraft gegenüber, dass ich wirklich in der Lage bin, verantwortungsvoll andere Menschen zu führen. Natürlich kann so ein Mensch andere führen. Nur meine Frage ist, führt er diese auch verantwortungsvoll den Menschenleben gegenüber, die ihm oder ihr anvertraut wurden?
Und du machst die Erfahrung, dass sich CEOs, Unternehmer auch von großen Firmen doch so langsam oder immer wieder öffnen und so eine neue Bescheidenheit entwickeln. Vielleicht eine Demut dem Universum gegenüber.
Ja. Und weißt du, es gab kürzlich ein Beispiel von jemandem, der eigentlich nicht diese spirituelle Öffnung hatte, als so gesagt, das Humbug oder was auch immer. Oder es passt nicht zu mir, Humbug oder nicht gesagt, aber es ist etwas, was befremdlich ist, was ich verstehen kann. Oder? Ich war ja 48 Jahre auch so. Also ich habe absolutes Verständnis, zu sagen, hey, Energien oder was auch immer, tritt mir nicht zu nahe mit dem Thema, bitte für andere, ja, für mich nicht. Also ich kann mich da vollkommen reinfühlen. Aber der Beweis für die Person war, dass sie einen Milliardendeal gewonnen hat. Und die wusste, dass sie diesen Milliardendeal nicht gewonnen hätte, wäre sie nicht mit uns in Kontakt getreten und hätte diesen anderen Weg, diese andere Herangehensweise kennengelernt. Weil es passiert jetzt immer mehr, dass auf hohen Management- und Unternehmerstufen das kippt. Man nimmt diese gesellschaftliche Wahrnehmung, die gesellschaftliche Verantwortung wahr. Und dort möchten wir Unternehmensführungsspitzen, Führungskräfte begleiten dahin. Das ist ihr eigener Weg, dieses auch vollkommen zu erfahren. Also ich sehe eigentlich eine extrem tolle, ich freue mich riesig auf diese Zeit, in der wir stecken. Wir sehen sehr viel Negatives, wie wir auch schon mal besprochen haben. Sehr viel Negatives, aber das Negative sehen wir nur, weil es so viel Positives gibt. Das Positive ist leider nicht so laut. Darum ist es schön, dass wir dieses Interview miteinander machen können, liebe Heidi. Aber es kommt, es ist da, es ist präsent.
Ja. Und das ist schon ein weltweiter Prozess. Ich meine, deine IATL ist ja weltweit tätig. Das beobachtest du so, dass diese Transformation immer größer wird. Und das ist ja auch dein Kernthema, dass sich eine globale Transformation entwickelt.
Genau, also schau, der Weg, den ich gehe, ist kein lauter Weg. Ich habe kein Interesse, einen lauten Weg zu gehen, sondern ich möchte einen kontinuierlichen Weg gehen, jeden Tag einen Stein wegräumen. Es geht nicht darum, laut zu sein für mich, sondern es geht darum, kontinuierlich diese Manifestation der Liebe zu unterstützen und jeden Tag zu machen. Irgendwann werden wir dort sein, wo es für alle ersichtlich ist, die die Augen da dafür haben. Es ist ja schon ganz anders wie vor 11 Jahren. Also das darf ich auch dazu sagen, dass wir heute dieses Interview führen, dass immer mehr Menschen eigentlich zuhören mindestens, und sagen, okay, das hat was, ich probiere was aus, ich probiere kleine Punkte aus und dann zurückkommen und sagen, wie ihr Leben sich verändert hat durch diese Begegnungen.
Ja, ich komme doch noch auf was Materielles zurück, weil ich bin ziemlich sicher, dass sich viele fragen jetzt, ja, die Menschen, die für IATL arbeiten, verdienen die denn was oder machen die das auch aus der inneren Überzeugung heraus? Wie macht ihr das?
Es ist so, dass die Menschen bekommen von irgendwoher was. Also sie geben einen Teil ihrer Zeit der IATL, manche geben sehr viel Zeit der IATL und sie werden von irgendwoher genährt werden.
Okay, die haben noch andere Jobs.
Die haben daneben zum Teil andere Jobs, andere Einnahmequellen. Die IATL als solches hat immer das Ziel, die Grundbedürfnisse der Menschen zu stellen. Das ist immer unser Ziel gewesen. Dort sind wir noch nicht, weil wir sehr viel auch abgeben für soziale Projekte. Also wenn du siehst, Wir haben einen Preis gewonnen für Human Bridge, das ist Special Needs, Kinder, Fußball zu machen. Das ist beim Österreich-Deutschland-Spiel, haben wir die Auszeichnung bekommen. Da waren, glaube ich, 50 Special Needs Kinder. Ja. Das erste Mal in einem Fußballstadion wurden gefeiert von Zehntausenden von Leuten. Das ist das, was daraus passiert. Das heißt, diese Projekte werden finanziert. Wir wollen ein Wellbeing Center bauen, wo wir zusammen eigentlich ganzheitliches Wohlbefinden erfahren für Menschen in Eigenverantwortung. Und so gehen eigentlich unsere Gelder, unsere Initiativen weg für einen Wandel in der Gesellschaft. Das heißt, die Leute, die in IATL sind, wissen, dass sie für ein höheres Ziel arbeiten. Und wie werden sie finanziert? Das ist auch wieder individuell. Der eine hat einen Job, wo er sagt, okay, da komme ich gut raus, da brauche ich nicht zusätzlich verdienen, ich reduziere meinen Job, ich gebe einen Teil meiner Zeit rein. Also manche Leute arbeiten 60%, manche sind vollkommen bei IATL und verdienen dann durch andere Aufträge ihren Job. Das Wichtigste ist für die Leute, dass sie bedingungsloser Liebe geben. Dann kommt es von irgendwoher. Es ist genau wie mein Leben. Ich habe nie gewusst, woher ich wie, wann, wie viel bekomme. Es ist völlig atypisch für ein Schweizer Verhältnis. Aber was passiert ist, es ist ein enormer Kit über Jahre. Wir machen das ja nicht ein halbes Jahr. Mhm. Wir machen das jetzt schon, also jetzt glaube ich am 13. Februar, ich weiß gar nicht, wie viel Februar wir heute haben, sind wir 5 Jahre existent als Organisation. Wir finanzieren alles selber. Wir haben keine Kredite oder was auch immer. Und unsere Leute tragen immer wieder dazu bei, dass wir jetzt die Oper mieten konnten. Die Opermiete kostet eine hohe zweistellige Summe.
Es ist ein Event in Graz, das ihr diesen Herbst machen möchtet. Genau. Eine große Transformation von, ich glaube, 1500 Unternehmen. Ja.
Und da stellst du dir vor, dass ich habe das Projektteam habe ich vor 4 Jahren gefragt, wollt ihr einen großen Event machen? Da haben sie gesagt, ja. Da haben sie gesagt, wo möchtet ihr machen? Da haben sie gesagt, ja, in der Oper Graz. Das war vor Covid. Und habe gesagt, okay, wollt ihr das wirklich? Weil wir waren dort, glaube ich, 6, 7 Leute. Und haben gesagt, ja, wir möchten das. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr das wollt, gehe ich mit euch. Unser Umsatz unserer Organisation damals hatte weniger Umsatz, wie die Miete der Oper war. Aber das Team war bereit. Weißt du, Heidi, auch für die Zuhörer, manche Sachen klingen verrückt. Gebe ich zu.
Ja, das ist so. Oder aber, auch fast zu gut, um wahr zu sein. Ja,
ja, aber wieso, wo lernen wir das, wenn wir das Verrückte machen, wenn wir das Unmögliche machen und gemeinsam einfach diesen Weg gehen? Ist die Oper zu füllen? Einfach definitiv nicht. Aber wenn du willst, wirst du auch einen Weg erkennen. Wenn dieser Wille aus dem Herzen kommt, wirst du erst recht einen Weg erkennen. Das heißt, jemandem zu sagen, komm und arbeite pro bono für die IATL. Wir als Organisation fördern dieses Projekt, dieses Projekt, dieses Projekt. Wir gehen dort rein und machen Gutes. Wir haben in der Vergangenheit Kinderlochen unterstützt in Deutschland, wo wir, ich weiß nicht mehr genau, 40 Kinderbetten für Kinder, die noch keine Betten hatten. Stell dir vor, es gibt Kinder, die keine eigenen Betten hatten, die eine große Anzahl Betten stiften konnten und so weiter. Ja. Unser Ansatz ist, kontinuierlich Gutes zu tun für andere und dann wirst du genährt. Und das ist ein ganz anderer Wirtschaftsansatz wie der Ansatz, ich mache was für dich, aber was bekomme ich von dir?
Genau. Und ich finde eben euren Ansatz sehr spannend und auch zukunftsweisend. Und ich denke, die IATL steht für ein neues Modell. Natürlich kann man ja auch bei Unternehmen, wo die Leute angestellt sind und ihren Lohn beziehen, schon sehr viel Transformation einleiten und neue Wege gehen. Also ganz spannend, ganz herzlichen Dank. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen, aber ich habe gewusst, dass das ein langer Podcast werden wird und ich finde, es war es wert, auf jeden Fall. Es gibt noch so viele Projekte, über die wir sprechen könnten und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass ich dich begrüßen darf in meinem Podcast. Das wäre es gewesen von Tausend und einer Welt. Man findet uns auf YouTube, Spotify und Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vielen Dank dir, Kai Valia, für dieses Gespräch, auch für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Das ist wunderschön und sehr selten. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir, liebe Heidi. Alles Liebe und Gute dir.